Radio Maria.
Lebenshilfe.
Ja, und jetzt begrüsse ich Sie ganz herzlich zu dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir gehen wieder auf den Weg mit den messianischen Juden und machen heute uns Gedanken, wie denn auch das Denken vom Messianischen und Hebräischen im Zusammenhang mit dem katholischen Leben und Denken zusammenhängen könnte. Wir haben bereits eine Sendung gehabt mit Anne-Maria Malkusch. Sie ist eine jüdisch-wurzelige Christin und befasst sich intensiv mit messianischen Juden, auch mit ihrem Denken, mit ihrer Kultur, mit ihrem Leben. Und so freue ich mich sehr, dass Frau Anne-Maria Malkusch heute wieder bei uns im Studio ist und uns weiterhilft, dass wir auch noch tiefer verstehen können, wie die Zusammenhänge sind. Ganz herzlich willkommen, Frau Malkusch, wieder hier bei Radio Maria.
Ja, vielen Dank. Ich bin wirklich froh nach der ein bisschen anstrengenden Anfahrt hier. Aber ich muss echt sagen, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, weil das haben wir jetzt auch wieder am Wochenende, das haben wir jetzt die ganzen Monate wieder verstärkt erlebt, wie der Heilige Geist, wie unser Herr Jesus Christus, den ich eben einfach, da kommen wir ja auch gleich drauf, Yeshua HaMashiach eben nehmen, weil das ist sein Geburtsname, das ist sein Ursprungsname. Aber wie sich das so zusammenhängt und wie das mit dem Denken so ein bisschen auseinandergegangen ist, da wollte ich einfach heute ein bisschen euch mehr erzählen darüber. Und es ist wirklich auch so ein Erzählen, weil es hat mit Geschichte zu tun. Und da denkt man, okay, was hat Geschichte wirklich mit Glauben zu tun? Was hat Geschichte mit uns zu tun? Aber sehr viel. Schon Salomo hat uns immer gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und mein Vater hat mir immer beigebracht, von seinem ganzen katholischen Hintergrund eben, wir haben das alles schon in der Kirchengeschichte gehabt. Wir haben das alles wirklich schon in der Geschichte gehabt. Man muss nur gucken, wie es läuft. Und dieses Unterschiedlichsein im hebräischen Denken, aus dem eben das jüdische Denken und das messianische Denken hervorkommt, in der Art und Weise, ist tatsächlich ein bisschen anders wie das, was wir aus dem sogenannten griechisch-römischen Denken, was unsere Schule, unsere westliche Welt und damit auch schon von Anfang an unsere Kirche geprägt hat. Ja, und ich fand das immer ganz schön, dass ein Freund von mir, der mir auch ein Lehrer war, ein guter Mann aus Südafrika, da hat immer gesagt, du stell dir vor, wir schreiben Briefe, ja, also ich schreibe dir einen Brief, dich in Deutschland, ich bin in Südafrika. Ich schreibe den Brief so, wie ich ihn kenne. Ich bin in Südafrika geboren, ich bin groß geworden. Ich habe hier Sprachgebräuche, auch im Englischen in dem Fall. Man nennt das Idiome, also Verbindungen, Wortverbindungen, Wortbedeutungen. Die schreibe ich da rein und denke, du sprichst ja gut Englisch, du wirst das schon wissen. Aber tatsächlich ist es so, ob ich jetzt Schweizerin bin oder Deutsche, dass meine Kultur hier, meine Umgebung hier nicht identisch ist mit der in Südafrika. Und so ist es auch aus dem Hebräischen heraus eben eine ganz andere Kultur, in der Jesus eben Yeshua geboren ist, groß geworden ist, gelebt hat, in den Gebräuchen war. Und so ist auch unsere Bibel geschrieben. Aber wir haben aus der Übersetzung heraus, haben wir vieles ins Griechische übernommen und dann vom Griechischen ins Lateinische übersetzt, vom Lateinischen ins Englische und dann ins Deutsche oder wie auch immer. Luther war ja hier ein Vorreiter gewesen und da kommen ganz viel verschiedene Denkweisen hinein, so wie der Übersetzer, so wie die Personen, so wie die Gruppe das eben auch hat. Und jetzt fange ich mal auch noch an, einen Gedanken reinzugeben. Denken hat was mit Gedanken zu tun und Gedanken haben eine Bedeutung. Also es ist wirklich hat was mit der Sprache auch zu tun. Meine Gedanken haben für bestimmte Dinge eine Bedeutung. Und diese Namensbedeutung oder die Bedeutung insgesamt, die hat Gott schon unglaublich früh angefangen. Also die Bedeutung, mit der ein Wort gefüllt ist, die kann sehr wohl, obwohl ich das selbe Wort gebrauche, unterschiedlich sein. Ja, und das hat viel damit zu tun, dass Missverständnisse sehr schnell und sehr groß sind. Also ganz oft gehen wir also auch hin, auch gerade so von der Theologie her oder von grundsätzlichen Gesprächen auch mit Jugend her. Also ältere Menschen haben für manche Worte eine völlig andere Bedeutung, das Wort selber, als für die Jugend. Oder ein bisschen doofes Beispiel, aber es passt immer. Deutschland wurde zum Beispiel immer Vaterland genannt. Über viele Jahrhunderte weg, es war eine Berufung dieses Landes. Aber dann hatten wir ja eine sehr unglückliche Geschichte, es war vor 70 Jahren in den 30er Jahren, und Deutschland, gut, Vaterland hat eine völlig andere Bedeutung, so eine negative Bedeutung bekommen, dass wir heute das Wort Vaterland als Deutsche gar nicht mehr benutzen oder benutzen wollen. Aber Gott hat mit dem Land, so wie die Schweiz eine Berufung hat, hat Deutschland eine Berufung hat, wenn das Wort verdreht wird und in sich eine neue Bedeutung bekommt, kann ich so nicht mehr benutzen. Und zwischen älteren Leuten und jüngeren Leuten ist es das Gleiche. Ja, also die jüngeren Leute nutzen heute mit ihrer Umgebung, wie sie, ne, es ist viel aus dem Englischen gekommen, nutzen sie eben auch die Worte, wie sie sie kennen. Und gelegentlich ist es sehr, sehr wichtig, wenn man sich unterhält, manchmal wirklich zu fragen, du, also, weißt, was meinst du denn damit? Ja, oder auch während man so diskutiert und dann wird's hitzig, dann sollte man wirklich fragen, Was meinst du eigentlich damit? Nee, weißt du, bei mir hat das ein bisschen eine andere Bedeutung. Also das ist so ein kleiner Hintergrund. Und jetzt kommen wir nochmal wirklich zurück in die Entstehung, in den Anfang. Und wir müssen tatsächlich beim hebräischen Denken, fangen wir bei Abraham an. Also das Hebräische hieß ja noch nicht gleich von Anfang an Juden oder Jüdische. Der Name Juden ist ja erst durch das sogenannte Südreich entstanden, will ich vielleicht später noch mal ganz kurz drauf hinkommen. Aber ursprünglich von der Bibel heißt es nur, es waren Hebräer. Und Abraham wurde von Gott aus einem Land, seinem Urheimatland Ur, Chaldea, wo eigentlich Babylon sitzt übrigens, herausgerufen. Heißt, sagt es in der Bibel. Das ist ganz, gleich schon ganz im Anfang, in der Genesis steht das drin. Und da fängt es deswegen an, weil die Umgebung von Abraham war eine Vielgötterei, waren Länder und landesbezogene Bräuchtümer mit vielen Göttern. Und Abraham wurde herausgerufen von Gott, und da fing die Geschichte der Hebräer und des hebräischen Denken an, weil Abraham hat sich dann ganz auf Gott verlassen. Er wurde gerecht, sagt uns das Neue Testament, und das ist jetzt genau wie das Katholische oder Christliche ja auch, durch seinen Glauben. Er wurde rausgerufen. Und das hebräische Denken hat von Anfang an diesen Bezug. Das ging dann weiter mit Mose, der die Leute auch herausgerufen hat aus Ägypten. Und der Bezug im hebräischen Denken ist nun mal dieses Herausgerufensein, ein besonderes Volk, ein ausgewähltes Volk zu sein. Es ging nicht um Exklusivität, es ging nicht um, wow, wir sind jetzt das auserwählte Volk, das hat ihnen bis heute nicht wirklich viel Vorteile gebracht, sondern dieses Ausrichten auf Gott. Abraham hörte auf Gott, Isaak, Jakob, sie haben alle diese Gott-Erlebnisse, diese Jahwe-Erlebnisse gehabt und bekamen dann bei Mose die 10 Gebote. Und die sind ja für uns alle gültig. Also jetzt ist ein kleiner Einschub. Das heißt, wir alle sind voll Gottes, die wir Jesus Christus von Nazareth zu ihrem Herrn und Erlöser haben. Das sagt uns die Bibel auch im Neuen Testament. Da haben wir wieder die Brücke, dass wir eingepfropft sind in den Ölbaum. Der Ölbaum ist das, was Jesus auch ist. Jeshua ist der Ölbaum, weil uns die Bibel in den Offenbarungen sagt, er kommt von den Wurzeln Jesais oder Davids, und damit ist sein Name und seine Wurzel ganz klar in das Hebräische, in das Jüdische hineingepflanzt. Und dieses Denken auf Gott, auf Jahwe ausgerichtet zu sein, ist heute noch sehr, sehr, sehr stark auch im jüdischen Volk vorhanden. Die orthodoxen oder ultraorthodoxen Juden, das sind schon ganz spezielle Leute, ja, und die können mit vielem Christlichen und so noch gar nicht viel anfangen, aber man muss ihnen echt zugute halten. Ihr ganzes Herz geht auf diesen einen wahren Gott, Yahweh. Wir haben das aufgeteilt in die Dreifaltigkeit. Wir kennen noch den Heiligen Geist. Wir kennen Jesus Christus als unser Retter, Jeshua als unser Retter. Das haben sie noch nicht. Sie haben eben noch die Decke auf dem Kopf. Das hat uns auch die Bibel verraten. Und deswegen gibt's da Probleme. Aber die Ausrichtung des hebräischen Denkens ist auf Gott, ist auf diesen einzigen wahren Gott, der sich vorgestellt hat in der Genesis schon mit Ich bin, der ich bin. Oder Ich bin der Seiende, ich bin immer noch lebendig, heißt das. Yahweh. Und dieses Wort Yahweh ist wirklich sehr, sehr heilig im jüdischen Glauben, so dass sie das kaum auszusprechen wagen. Sie kürzen es ab mit J-Hei-Waf-Hei, weil es in der hebräischen Sprache keine Vokale gibt. Aber sogar Rabbiner gebrauchen das sehr selten. Sie sagen lieber Hashem. Ja, das ist also auch einfach mal zum Erklären. In ihrem Leben von wirklich Kleinkind auf mit der Muttermilch wird die Tora, wird dieses Vermitteln des Wissens von diesem einzig wahren Gott und was er alles getan hat und seine Wunder, wie wir sie dann bei unserer Sonntagsschule oder Kinderschule dann auch kennen, das wird wirklich von Anfang an gemacht. Gott hat's geboten. In seinen ursprünglichen Anweisungen und ganz wenige Leute aus dem christlichen oder katholischen Umfeld wissen, dass Tora, also diese ersten fünf Bücher Mose, die wir auch Pentateuch nennen, dass das eigentlich kein Gesetz ist, sondern dass das heißt Buch der Anweisungen, Buch der Richtlinien. Ja, Gott hat uns Anweisungen fürs Leben gegeben, für das Miteinander gegeben in den 10 Geboten. Und dann geht's eben weiter, von Mose geht's eben weiter in die 12 Stämme, die dann von Jakob rauskommen und die dann üblicherweise das, was wir als Israel kennen, ne, 12 Stämme, eigentlich sind es 13, Levi gehört nämlich noch dazu. Und Josef, der Sohn von Rachel, der ältere Sohn von Rachel hatte ja 2 Söhne, also die Enkel, und das waren Naphtali und Ephraim, und die hat ja der Jakob adoptiert. Also ist spannend, der ist mit dem Denken jetzt nicht gleich genauso, aber das sollte man einfach wissen. So setzt sich das zusammen und in dieser Folge ist diese Ausrichtung auf Gott im täglichen Leben, in allem, was wir sind, wirklich die Grundlage. Und die Grundlage ist damit der eine Gott. Jetzt komme ich gleich zum griechisch-römischen Denken, was unser Denken, unser westliches Denken und wirklich unsere komplette Kirche durchzogen hat, ist echt anders. Aber wir nehmen das nicht so richtig wahr. Vielleicht ein ganz wichtiger Grundgedanke noch. Dieser einzige Gott Yahweh und sein Sohn Yeshua HaMashiach haben alles, was Geschichte, was unser tägliches Leben anbetrifft, nicht in linearem Denken wie griechisch-römisch. Griechisch-römisches Denken, sage ich nachher nochmal, hat einen Anfang und ein Ende. Ja, also das ist ein begrenzter Zeitraum. Es ist ein lineares Denken. Aber Gott selbst hat alles in unserem Leben in einem Kreislauf, einen Kreislauf hineingebracht. Geburt, Tod wäre in unserem Verständnis eine Zeitspanne. Aber wir wissen als Christen durch Jesus Christus, dann erst beginnt die Auferstehung und das Kommen in das Reich Gottes. Also wir wechseln die Wohnzimmer, ja. Das habe ich meiner Mutter, bevor sie starb, durfte ich ihr das wirklich, wirklich wunderbar erzählen. Das will ich echt einschieben, weil das war so erstaunlich. Meine Mutter hat bis zu ihrem Tod im römischen, im katholischen Glauben ihre Heimat gehabt, obwohl wir beidseitig wirklich jüdisch sind. Und als es dann dran ging und ihre Zeit zu Ende war, hatte sie sehr viel Angst. und hat aber an ihrer Tochter gesehen, irgendwas ist bei der anders. Die hat da so eine Ruhe drin. Und dann durfte ich ihr das wirklich erklären, die Heilsgewissheit, die wir eigentlich wirklich durch unseren Glauben ja bekommen, weil wir wissen, Jeshua, Jesus ist unser Retter. Er hat uns erlöst, er hat uns ein Heil, er hat uns ein Versprechen gegeben für die himmlische Welt. Und er hat gesagt, als er gegangen ist, ich gehe um euch Wohnungen. Ja, Wohnung zu bauen. Da könnte ich jetzt ins Hebräische nicht denken, sondern die Sprache reinkommen, in den eigentlichen Tenach. Leute, das ist super spannend, wie das aus dem Hebräischen raus ganz anders zu verstehen ist, wie wir es kennen. Aber jetzt nochmal zurück. Also sie hatte dann echte Angst und sie wusste nicht, ist das so, wie ich es mein Leben lang gelehrt bekommen habe oder nicht? Und ich konnte ihr das so schön erklären, weil dieser Unterschied zwischen der Erde hier unten und einem Himmel da oben, wie soll ich da hochkommen? Ja, das ist für den Menschen schwer zu erfassen. Und ich durfte es ihr wirklich so erklären. Schau mal, Gott ist wirklich um uns herum in unserem täglichen Leben. Und die Juden wissen das. Das hebräische Denken hat dieses Allumfassende durch das Kreislaufdenken, auf das ich zu sprechen komme, hatte das schon. Und dann sage ich, schau, du gehst von diesem Wohnzimmer, in dem du jetzt krank liegst und nicht mehr beweglich bist und 24-Stunden-Pflege benötigst, die ich dann gemacht habe. Wir gehen ins nächste Wohnzimmer. Und hier auf der Schwelle steht wirklich Jesus und die Engel. Und ich kann das sehen und die holen dich ab. Und sie ist noch in dieser Nacht, wie ich ihr das erklärt hatte, dann mit allen Vorbereitungen, die davor waren und so Bibelstunden am Krankenbett und so, ist sie eingeschlafen, richtig eingeschlafen, mit so einem glücklichen Lächeln. Ich werde es nie vergessen. Dieses plötzliche Wissen, das ist nichts Extremes, sondern es ist ein Kreislauf. Und darauf will ich hinaus. Also Leben und Tod ist ein Kreislauf, der endet nicht mit dem Tod. Ich kann allerdings schon entscheiden, ich muss entscheiden während meines Lebens, will ich den Kreislauf nach oben weitergehen, wirklich ein so rechten sitzend oder einfach im Himmel? Oder habe ich da nicht so viel mit Glauben am Hut, nicht so viel mit Jeshua, mit Jesus am Hut? Und dann wird der Weg eben auch anders aussehen. Aber es ist ein Kreislauf. Dann hat Gott außer dem Lebenskreislauf, das ist so ziemlich der längste, fangen wir mal an mit dem Tag, der hat 24 Stunden, es ist ein Kreislauf. Er beginnt immer wieder. Er hat Raum und Zeit geschaffen. Dann haben wir eine Woche. Die Woche hat 7 Tage. 7 hat die Bedeutung in der Bibel, sowohl hebräisch wie eben auch christlich, von Vollendung, von Abschließen, von Rundmachen. Also wir haben 7 Tage. Wir haben ein Jahr, ist ein Kreislauf. 365 Tage im Sonnenjahr zumindest berechnet. Mondjahr ist leicht unterschiedlich. Wir haben in der Bibel außer dem Jahr aber noch Kreisläufe von 7 Jahren mit dem sogenannten Schabbatjahr. Das ist schon wieder ein neues Thema, haben wir schon wieder eine neue Sendung. Und dann 50 Jahre, 7 mal 7 plus ein weiteres Jubeljahr. Diese 50 Jahre, dieses Jubeljahr bedeutet auch ein schönes Thema, wirklich Wiederherstellung und viele Dinge mehr. Und wir befinden uns gerade im Auslaufen eines Jubeljahres. Also ich glaube, wir haben schon wieder für etwas Neues, ganz, ganz Spannendes, denn es betrifft uns. Wir sind Volk Gottes, wir sind eingepfropft. Also das, was wir in der Bibel finden, gilt für uns alle. Alle, die wir an diesen einzig wahren Gott und eben auch seinen Sohn glauben. Also das ist so ein Kurzabriss vom hebräischen Denken. Es geht in Kreisläufen, es geht nicht in einer linearen Anfang-Ende-Bewegung, das hat sich. Und dann kommen wir aber zum griechisch-römischen Denken. Und das griechisch-römische Denken hat durch die großreiche Griechenland als Kaiserkönigreiche durch Alexander den Großen eben versucht, das und hat es auch geschafft, das hebräische Denken und das heutige Israel zu überfluten. Und das griechische Denken war durch die Philosophen geprägt. Alexander der Große hat ja in seinen riesigen Feldzügen nicht nur das damalige Palästina, das also nicht sehr viel mit Palästinensern zu tun hat, sondern mit der Beschreibung des Landstriches, der heute Israel ist. Er hat das bis in den asiatischen Raum erobert. Er hat aber seine Denkweise, die er von zu Hause mitgebracht hat, mitgebracht. Und er hat Babylon im Übrigen zu seiner Hauptstadt gemacht und nicht Athen. Wir sind auch nur sehr wenige. Er hat also das griechische Denken, das von Philosophen geprägt war, also von Aristoteles, von Sokrates, von Plato, in sich mit der Muttermilch aufgewogen. Und Aristoteles war sogar im Haushalt von Alexander dem Großen als Lehrer angestellt. Der hat ihm alles beigebracht, was es so über Biologie und Zoologie und Kosmologie und vor allem die Mythologie, nämlich mit den vielen, vielen, vielen Göttern, das hat er mitgebracht. Und das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Das griechische Denken war von Anfang an, die komplette Basis ist Vielgötterei. Paulus gibt uns im Neuen Testament zum Beispiel das Beispiel und sagt, ja, ich war in Athen und dann gab es da noch so eine Statue, so einen Tempel für den unbekannten Gott. Also die haben schon die ganze Reihe, die ganze Prachtstraße war links und rechts mit Götterstatuen und der kriegt noch Lob und der kriegt noch Anerkennung und da wollen wir noch was machen. Aber damit sie keinen verpassen, haben sie sogar noch einen unbekannten Gott. Und er hat ja dann wirklich diesen super guten Dreh gehabt und hat sich dahingestellt und hat gesagt, ich verkünde euch den einzig wahren, den unbekannten Gott. Ja, also war echt klasse. Aber das Denken war auf Vielgötterei, genau wie in Babylon. Deswegen fühlte sich Alexander der Große sicherlich auch in Babylon sehr wohl. Aber das hat hier eine andere Grundlage und es hat das hebräische Israel völlig überrollt. Und dieses Überrolltwerden von einem eigentlich abgesonderten Volk, das wirklich im Gegensatz zu allen Nachbarländern nur einem einzigen Gott folgen wollte, von dem es absolut überzeugt ist, dass es der Schöpfergott ist, wie wir es eben auch wissen und kennen. Das verbindet uns ja auch, hat das nicht gewollt. Also viele haben sich sehr wohl, natürlich auch wie in anderen Gefangenschaften oder Eroberungen auch, dem assimiliert. Also auch viele Juden, viele Israeliten, viele Hebräer zur damaligen Zeit sind auf dieses Griechische eingestiegen, weil man hat bessere Geschäfte machen können, wenn man mit den Leuten also so zusammenarbeitet. Aber dann gab es so eine kleine Gruppe, die hieß Makkabäer. Und ich finde es einfach super toll, dass in der Einheitsübersetzung die zwei Bücher der Makkabäer drin sind. Das findest du in den meisten anderen Übersetzungen eben nicht oder nur als Apokryphen. Und die Makkabäer, die haben diese Reinheit Gottes beibehalten wollen. Also der Vater von den fünf Söhnen, die man Makkabäer nennt, der war hohe Priester zur damaligen Zeit in Israel und der hat gesagt, nein, wir glauben an den einzigen Gott, wir glauben an diese Gebote, die er uns gegeben hat, wir wollen abgesondert sein und wir werden uns dem Eroberungszug hier nicht auch im Denken und im Leben nicht unterordnen. Das ging dann so weit, dass das mit Schweinefleisch und anderen Sachen zu tun hat, aber das ist ein bisschen weit ausschweifend, deswegen lassen wir es im Moment. Und diese Eroberung, dass diese kleine Gruppe Menschen, also es ist noch kleiner wie die Gideon-Gruppe in der Bibel, im Alten Testament, hat es geschafft, Israel völlig frei zu bekommen vom griechischen Einfluss. Und ich sage im Englischen, guess what, wo haben die Makkabäer ihre größten Siege gehabt? In Emmaus. Also eigentlich könnte ich jetzt eine Fragestellung machen, Pause, und könnte Sie fragen, Corinne, weil Sie waren dort. Aber wir wissen das nicht. Wir kennen Emmaus meistens nur aus dem Neuen Testament, eben von dem Weg, den die Emmaus-Jünger gingen und dann von Jesus eben in Begleitung war. Und das hat heute noch dort eine wirklich starke, starke Bedeutung. Wir spüren das. Aber dass direkt an diesen Plätzen, 2, 3, 4 Kilometer weiter, die größten Kämpfe um diesen Glauben, um diese Reinheit stattgefunden haben, ja, das wissen wir nicht. Also Neues Testament ist wirklich dieses Aufbrechen, Aufsetzen auf dem Alten Testament, weil da hat's schon angefangen. Und Emmaus und Latron, das sind so 2-3 Kilometer weiter, das ist eine Engpass heute noch. Das war damals schon so in der Geschichte, es ist heute noch so. Wer diesen Engpass real eben besetzte, hat das ganze Hinterland gehabt. Also ganz Israel. Und ja, diese kleine Gruppe hat es geschafft, das Abgesonderte freizuhalten, wieder frei zu bekommen. Jetzt nochmal zurück zum griechischen Denken eben. Mit diesen Philosophen, vor allem mit Plato, der kam dann nach Sokrates, ist heute noch alles, was Theologie studiert, alles, was Philosophie studiert und alles, was auch Rechtswissenschaft studiert, irgendwo heute ist in der kompletten westlichen Welt die Philosophen die Grundlage, wie man eigentlich denken soll. Nur die haben ein anderes Denken, das nicht mit der Anbetung des wahren Gottes zu tun hat, sondern mit menschlichem Denken, mit menschlichen Gedanken.
Da werden wir gleich noch weiter uns Gedanken machen. Wir hören ein Lied, im Moment ein jüdisches Lied vom kleinen Chor El Pequeño Coro.
Sea yo. Sea yo más Aronai, Nagila venís mejavo. Sea yo más Aronai, Nagila venís mejavo. Sea yo
Ja, wir sind in der Sendung mit Anna-Maria Malkusch. Wir machen uns Gedanken nach dem messianischen und hebräischen Denken im Zusammenhang mit dem katholischen Leben und Denken. Wir haben jetzt einiges vernommen über das hebräische Denken und auch über das griechisch-römische Denken. Und wir merken, dass wir da auch sehr geprägt sind. Und das hat ja auch dann immer wieder eine Auswirkung, dass wir nämlich nicht das Gleiche verstehen, wenn wir das Gleiche sagen. Und so bin ich sehr froh, Frau Malkusch, dass Sie uns da ein bisschen an die Wurzel auch unseres Glaubens führen. Es geht ja auch darum, dass wir den Bruder besser kennenlernen und besser verstehen, genau. Aber auch unsere eigenen Wurzeln. So übergebe ich Ihnen gerne wieder das Wort.
Okay, also bevor, das ist super zusammengefasst, das ist genau der Punkt. Wir müssen wirklich wieder ein Stück unsere Wurzeln finden. Auch wenn ich jetzt nochmal einen kleinen Einschub nachher mache mit Plato und was der uns echt eingebrockt hat, aber was für uns Standarddenken ist. Und zwar nicht so, dass jeder von uns, der in die Schule geht, sich jetzt an Plato erinnert oder an Sokrates. Die meisten Kinder und Schüler haben das gar nicht auf dem Radar, weil sie es so ja nicht lernen. Im Gymnasium, in der Oberstufe kommt sowas schon. Aber ich will den Zug weiterkommen, wie sich das verändert hat. Also wir waren ja stehen geblieben bei den 12 Stämmen. Wir waren stehen geblieben, dass daraus Israel entstanden ist. Und dann kommen wir aber zu Jesus Christus, zu Jeschua. Er ist ja aus dem Haus David, er ist aus dem Südreich, er ist aus dem Königreich herausgekommen, voll jüdisch, hatte Miriam als jüdische Mutter und lebte in dem Kontext. Das heißt, alles, was er uns gesagt hat, da komme ich auf diese Briefe von ganz am Anfang zurück, haben eine bestimmte Bedeutung, die wir wirklich nur kennen können, wenn wir die jüdischen Bräuche heute noch ein Stück weit berücksichtigen, weil die Bedeutung von manchen Sätzen oder manchen Aussprüchen wird nicht nur klarer, sondern kann sogar eine andere Bedeutung haben. Die Urgemeinde, die sich nach dem Leben Jesu, nach Petrus, nach Paulus ja gebildet hatte, weil Petrus war ja für die Juden zuständig. Ja, also wir haben ja die Tatsache, Petrus hatte eine Berufung, von dem wurde gesagt, so, du bist für die Juden zuständig und Paulus war für die Heiden zuständig. Die haben sich ja da noch richtig gekappelt, ne? Die Konzilien in Jerusalem und so weiter. Und Gott musste dem lieben Petrus erstmal noch eine Vision geben von der Decke, als er da auf dem Dach gesessen war. Kann ich jetzt auch nicht im Detail ausführen, ist aber auch sehr spannend. Nur ich will damit sagen, aus diesen Aposteln hat sich eine Urchristengemeinde gebildet, die anfangs zu einem extrem hohen Grad jüdisch war. Es kamen immer mehr Heiden und andere dann aber auch dazu. Und diese Urchristengemeinde haben wir ja auch in Rom gefunden. Und da war aber schon Rom römisches Reich, Weltmacht. Diese Weltmacht hatte das griechische Weltreich abgelöst. Die Griechen haben es dann ein bisschen zu dolle getrieben. Nach Alexander der Große ist das ja auch ein Stück weit dann zerfallen. Die Römer haben neue supergute Heerführer gehabt, haben das übernommen. Und die waren ja clever. Also die Römer waren auch immer clever. Die haben das Rad genauso wenig zweimal erfunden. Die haben sehr, sehr viel aus dem Griechischen übernommen. Auch aus dem griechischen Denken übernommen, haben das Ganze mit einem neuen Mantel versehen, mit einem neuen Namen versehen, aber im Prinzip war das Gleiche drin in der Packung. Und das ist das, wo die Urkirche sich drin befunden hat, die aus Paulus, aus Petrus, aus den Aposteln heraus die gute Nachricht des Evangeliums gehört haben. Aber diese hebräisch-wurzligen, jüdisch-wurzligen Urchristen im Großteil hatten noch das hebräische Denken. Ja, denn das ist ihnen ja beigebracht worden. So war, sogar wenn sie in der Diaspora lebten und Rom war in dem Fall Diaspora, haben sie eben in ihrem Familienleben dieses Denken, dieses Gott, Yahweh, Adonai, alle seine Wunder, was wir zu beachten haben, wie die Tora zu funktionieren hat, wie unser Leben zu funktionieren hat. Das hatten die noch sehr stark in ihren Grundblut. DNA, könnte man heute sagen. Was aber auch dazu kommt, ist eine Anweisung, dass Gott zum Beispiel in 3. Mose 23 sagt, dies sind meine Feste. Und er gibt uns die Anweisung, haltet den Schabbat. Also für die war das absolut normal. Und wenn wir uns als Volk Gottes eingepfropft in diesen Ölbaum Jesus Christus von Nazareth, von Jeschua, eben auch hineingenommen sehen, dann hat es schon eine Bedeutung, wenn er ewige Anweisungen gibt, ewige Ordnungen gibt. Also wir haben hier eine Brücke, die ist nur manchmal noch nicht ganz so klar. Und mit dem Römerreich, mit Konstantin, der ja nun Vollrömer war, der war Kaiser, hat sich als Gott verehren lassen, einer der weiteren Götter da. Aber der Kaiserstatus war damals göttlich, der macht keine Fehler. Das kollidierte mit dem hebräischen Denken, mit diesem, nee, wir können keinen Konstantin als König anerkennen, wir haben nur einzig wahren Gott. Das hat Daniel schon bei Nebukadnezar gemacht. Und Nebukadnezar war einer der ganz interessanten Könige von Babylon. Also gibt es eine ganz eigene Vortragsserie über Babylon. Und Konstantin hat das nicht so gut gefallen, ne, mit dem, was er da vorgefunden hat, weil seine Macht und seine Position war schon dadurch ein Stück weit beeinträchtigt. Das wollte er natürlich nicht aufgeben. Aber er konnte diese junge, dynamische, christliche Kirche nicht bekämpfen. Egal, was er getan hat, egal, wie viel er umgebracht hat. Auch Nero davor, die haben sie gekreuzigt und so. Das sind ganz, ganz grausame Kapitel in der Geschichte. Er hat sie nicht losgekriegt. Ja, und dann ist eine politische Erfahrung, was ich nicht loswerde, dass man mit dem mache ich mich eins, ne, dann kriegen wir einen Kompromiss hin und irgendwie wird das schon laufen. Aber der Konstantin hat eben auch gesagt, nee, ich will mit diesem Jüdischen nichts zu tun haben. Also ihr Lieben, wenn ihr die Möglichkeit habt, ne, ihr habt ja so einen sogenannten Missionsbefehl. Und der heißt, ihr sollt eben diese Nachricht da von dem Jesus Christus in die ganze Welt bringen. Also ich habe ein Römer, ich habe ein Reich, ich habe ein richtig großes Königreich, ein Weltimperium. Könnt ihr überall hingehen, aber wir müssen da ein paar Einigungsregeln treffen. Und damals wurden die kompletten hebräischen Wurzeln gekappt. Das war eine Bedingung Konstantins. Wer Kirchengeschichte studiert oder mit Kirchengeschichte zu tun hat, der weiß das. Jetzt waren unsere Kirchenväter in der großen Bredouille. Was machen wir? Ja, wir wollen natürlich dem Missionsbefehl ja gerecht werden und wir wollen alles in die Welt bringen. Hier haben wir ein Weltreich. Vielleicht haben sie nicht so richtig bedacht, dass sie gar nicht die Mittel dazu hatten und nicht genügend Leute. Aber okay, das ist dann Kirchengeschichte, haben wir auch noch ein paar spannende Themen. Und damit wurde aber die Tür geöffnet in die Kirche, aus der Urkirche heraus, in das neue Gründen der römisch-katholische Kirche als Weltkirche, die damals ja begann, aber ohne die Wurzeln. Die Wurzeln wurden abgeschnitten. Das war eine Bedingung. Dafür wurde aber gesagt, hört mal, wir haben so und so viel Millionen in meinem Reich, die sind alle Heiden, die beten alle Götter an. Den kann ich jetzt nicht mit einem Handstrich sagen, hey, ab heute schaffen wir alles ab, sondern wir müssen hier so einen fließenden Übergang finden. Ja, damit kam das griechisch-römische Denken, in dem ja auch Konstantin und alle anderen groß geworden sind. Rom war in diesem griechisch-römischen Denken geprägt. Das war das Weltreichdenken. Die Philosophen waren genauso da. Die Götter waren genauso da. Und das hat die Grundlage für die Kirche dann gegeben. Also plötzlich war quasi nach dem Tod Jesu um 400 herum mit Konstantin ein Wechsel, ein Paradigmenwechsel, würde man heute sagen, in der Denkweise, in dem etwas anderes hineingenommen wurde und das, was da war, ein Stück weit gekappt war. Wir haben das Evangelium natürlich, wir haben die gute Nachricht, all das ist da. Aber es wird vielleicht unter einer etwas anderen Brille jetzt betrachtet, ab diesem Zeitpunkt. Und jetzt wird's, ja, jetzt wird's spannend, jetzt kommt die Frage.
Kann man sagen, dass wir jetzt wie die Gegenrichtung wieder einschlagen, dass wir.
Absolut.
Ja.
Das ist genau das, was seit 2000 passiert. Also wir schlagen wieder eine Gegenrichtung ein, zurück in den Wurzeln. Und ich finde es einfach erstaunlich, was in der Jugend los ist. Die Jugend, es ist, als würde Gott wirklich, wie er in Joel versprochen hat, am Ende der Zeit wird er seinen Geist gießen auf alles Fleisch. Also wirklich, die Jugend wird Träume haben und die Alten werden Träume haben und Visionen und so weiter. Aber das hat auch zur Folge, er will sich wieder so zeigen, wie er am Anfang war. Also wenn wir so ein paar Umwege gemacht haben, die sehr menschlich geprägt waren, weil alles, was mit Philosophen und so weiter zu tun hat, ohne Gott. Das ist ja alles ohne Gott. Humanismus ist eine Philosophie, die uns viel gezeigt und gebracht hat. Unsere ganze Gesellschaft ist von Humanismus geprägt. Das geht ja schon im 17., 18., 19. Jahrhundert. Los ist heute ein ganz normaler Bereich, aber es stellt nur den Menschen und die menschliche gute Seite und all diese Dinge in den Vordergrund. Es stellt nie Gott in den Vordergrund. Also wenn man da mal näher hinguckt, können wir ja gerne ein anderes Mal tun, wenn wir den Humanismus uns noch ein bisschen anschauen. Dann sind da richtig gute Sachen dabei. Ich will das jetzt nicht irgendwie niederreden, aber Gott ist nicht dabei. Es ist immer nur der Mensch im Zentrum. Menschliches Denken, menschliches Können, unsere Kraft, unsere Fähigkeit, unsere Erfindungen. Wir vergessen dabei, es ist ähnlich wie mit den Naturreligionen, die nur die Schöpfung anbeten, die einfach hier alles toll finden, was Natur ist und so. Das ist klasse. Es ist absolut kein Thema. Die Schöpfung ist herrlich. Aber wer hat sie gemacht? Wir vergessen die Wurzel, den Schöpfer. Der wird bei Naturreligionen eben nicht als einziger schöpfender Kopf genommen, sondern gibt auch verschiedene Götter, Mutter Gaia und so weiter, Mutter der Erde. Und das hat auch wieder mit Vielgötterei zu tun, aber nicht mit dem einzig wahren Gott. Und deswegen diese ganzen Entwicklungen aus dem Philosophischen, der ursprünglich griechischen Grundlage, die im Übrigen sogar in Babylon wurzelt. Und deswegen sagt uns Gott wirklich im Neuen Testament, kommt heraus aus Babylon. Habe ich gerade ein zweitägiges Seminar gemacht, weil das nicht so in einer Stunde zu behandeln ist, aber super spannend. Und wir kommen zurück zum Griechischen. Das hat das Römische so stark geprägt, dass wir heute in der Schule, also all unser Schuldenken, unser Universitätsdenken, basiert auf diesen Grundlagen des griechisch-philosophischen Denkens, das mit Plato, das mit Aristoteles, das mit Sokrates begonnen hat. Es ist wie eine Folie, die in uns, in unserem Gehirn, in unserem Verstand über Generationen als Erbe, als DNA, Informationserbe wirklich so ist. Und wenn du über hunderte von Jahren in diese Richtung geprägt bist, denkst du auch nicht anders.
Wir können ja jetzt in Europa und ich denke vor allem im christlichen Europa eine Rückführung zur Bibel auch feststellen, also speziell auch in der katholischen Kirche.
Das wirklich. Absolut. Und das ist super. Also das ist mir letztes Jahr ganz, ganz besonders ins Herz gesetzt worden, weil ich viele Kontakte plötzlich wieder zu Klöstern bekam. Ich bin eben selber auch ein bisschen kontemplativ, meditativer Mensch wieder geworden. Ich habe auch so einen Kreislauf gemacht von einer, wie ja letztes Mal kurz angesprochen, recht erfolgreichen Unternehmerin. Jetzt fast klösterlich zurückgezogen, also eremitisch sicherlich nicht, aber schon anders aufgestellt. Und diese Rückbesinnung auf die Wurzeln, dieses Rückbesinnen auf die Bibel, das habe ich bei der Jugend erlebt, in Klöstern und auch klösterlichen Umgebungen, in München, im Münchner Raum, im bayerischen Raum, insgesamt eben auch. Und ich war begeistert. Also diese Ehrfurcht, diese Begeisterung, dieses Feuer, was ich hier bei den Jugendlichen gesehen habe, auch dieser Wunsch eigentlich nach Wahrheit. Und das hat mit der Bibel zu tun. Wir wissen, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Während Philosophen sagen, Wahrheit in sich gibt's gar nicht. Jeder kann es von seinem Blickwinkel aussehen. Also wir haben den Relativismus hier und den Rationalismus auch als Philosophien, die unser Leben geprägt haben in den letzten 300 Jahren. Und die absolute Wahrheit gibt es in der normalen politisch-wirtschaftlichen Umgebung, auch im großen Teil der Kirche nicht und es stimmt nicht. Also ich behaupte wirklich, wenn Jesus diese Aussage tat und das hat er getan, er ist die Wahrheit, dann müssen wir die Bibel wieder nehmen. Und das ist das Spezielle, wir müssen sie eben auch im ursprünglichen Kontext nehmen. Wir haben super schöne Kommentare und Ausführungen, aber ich habe nicht nur 7 Übersetzungen bei mir, die Einheitsübersetzung ist eine ganz zentrale für mich, aber ich habe so viel andere und ich habe auch eine jüdische Übersetzung vom Neuen Testament, vom Alten Testament und die Kommentare dazu, weil das aus dem Ursprung der hebräischen Sprache rausgeht. Und ich stehe vor faszinierenden Rätseln. Ich bräuchte wirklich mehr wie 24 Stunden und dürfte keine Reisen mehr unternehmen, um das weiterzugeben. Es ist so. Es ist so. Und die Jugend will das. Und das finde ich klasse.
Ganz herzlichen Dank, Anna-Maria Malkusch. Wir möchten jetzt auch den Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, wenn sie eine Frage haben an die Kennerin vom messianischen Judentum oder ja, wie man will sagen, sie selber ist ja eine jüdischstämmige Christin. Also da gibt es ganz viel Zusammenhang mit dem Denken, das messianische hebräische Denken und unseres prägten Denken vom griechisch-römischen Denken her. Also wenn Sie da noch irgendwelche Fragen haben, rufen Sie doch an. Die Telefonnummer ist 043 501 22 22. 043 501 22 22. Ja, wir sind in der Sendung mit Anna-Maria Malkusch über das messianisch-hebräische Denken und auch das griechisch-römische Denken, von dem wir ja auch geprägt sind. Und wir haben gemerkt, dass wir unter den gleichen Wörtern, je nach Übersetzung, eben auch etwas ganz anderes verstehen. Und manchmal sind es sogar die gleichen Wörter, aber je nach Kultur ist noch etwas ganz anderes dahinter. Und weil wir jetzt gerade auf dem Weg nach Ostern sind, wenn wir uns doch noch ganz kurz mit dem Wort oder mit dem Fest von Ostern, wo Pascha oder Pessach.
Pascha oder Pessach, genau.
Genau, genannt wird.
Das ist ein super gutes Beispiel, weil alles, was mit den Festen des Herrn und mit Schabbat zu tun hat, da dürfen wir uns dann gerne nochmal treffen. Auch jetzt hier das griechisch-römische Denken konnten wir echt nur anreißen. Es gibt noch weit, weit mehr dazu bedenken, damit wir verstehen, wie wir tatsächlich ticken, würde die Jugend sagen. Ja, wir ticken in einer bestimmten Weise und so auch, was Pessach, Passa und Ostern anbetrifft. Also Passa, Pessach ist die Bedeutung, ist jetzt in 10 Tagen, aus dem Ereignis des Auszugs aus Ägypten. Und das wird jedes Jahr gefeiert und es ist sehr erstaunlich, dass das immer sehr zusammenfällt. Letztes Jahr waren es fast identisch, die Feiertage mit Ostern. Dieses Jahr ist es innerhalb der 8 Tage, die Pessach gefeiert wird. Das gleiche gilt für Weihnachten und die Feiertage Chanukka zum Beispiel. Und dann gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür. Aber Pessach, Passa, hat was mit dem Lamm zu tun. Ja, es wird ein unschuldiges Lamm geopfert, dessen Blut an die Haustüren gestrichen wurde, damit der Gerichtsengel eben in dieser Nacht an dem Haus vorbei sind. Es ist ein Kennzeichen gewesen. Und Gott hat den Auftrag gegeben im 3. Mose 23, dass alle, die zum Volk Gottes gehören. Es steht nirgends drin, dass es Hebräer sein sollen oder dass es Juden sein sollen. Es ist mein Fest zum Gedenken auf das, was ich mit mächtiger Hand für euch getan habe. Aber die Bedeutung dessen, was eben vermittelt ist, ist, wir brauchen das Blut eines unschuldigen Lammes, damit der Gerichtsengel an uns vorbeigeht. Das wird jedes Jahr gefeiert. Komme ich gerne das nächste Mal noch deutlicher drauf hin, auch wenn es in 10 Tagen schon ist. Wunderschöne Ritual, also wunderschöne Liturgien dabei, voller Bedeutung, voller Erinnerung. Aber lass uns den Bogen schlagen zu Ostern, auch wenn das nicht identisch ist in dem Fall. Da kämen wir dann mal in eine kleine Kirchengeschichte, die jetzt mit der Bibel zu tun hat, nämlich Jerobeam und wie das verschoben wurde. Aber dieses Blut auf dem Lamm, also das Lamm und das unschuldig vergossene Blut, wird im Neuen Testament, auf das wir uns ja durch Jesus beziehen, als beschnittene Herzen gewertet. Also wir werden heute, wir haben das Blut des Lammes Jesus, wenn wir Jesus Christus, Jeschua HaMashiach, als unseren Erretter annehmen, haben wir es auf unseren Herzenstüren, könnte man sagen, damit der Gerichtsengel an uns vorbeigeht, dass ich sozusagen auch eine Prägung habe, wie ein Siegel. Ich gehöre zu dieser Herde und diese Herde hat Jeschua als obersten Hirten. Also das haben wir sowieso gemeinsam. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jeschua hat uns im Johannes 14 gesagt, die, die mich lieben, halten meine Gebote. Und auch das ist mit Pessach verbunden, weil Pessach geht dann auf das nächste schöne große Fest Schavuot, Pfingsten zu. Und da wurden ja die Gebote gegeben. Also ihr seht, wir können noch ein bisschen weiter lernen. Aber dieses Pessach wird jetzt gefeiert. Dieses Pessach hat einen Auszug aus der Sklaverei. Ägypten ist ein Sinnbild für Sklaverei gewesen, für schwere Zeiten, für Unterdrückung in verschiedenen Sachen. Wir würden heute sagen, ja, wir haben eigentlich keine Sklaverei mehr. Ist abgeschafft worden durch Amerika und die ganzen Kriege dort. Schon wieder ein Thema, können wir schon wieder weitermachen. Stimmt nicht ganz. Wir sind Sklaven unserer Gedanken. Wir sind Sklaven unseres Denken. Wir sind Sklaven dessen, es ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber unsere Erziehung und unsere Prägung bringt uns in eine Form, Dinge zu verstehen. Und es kann schon sehr gefangen nehmen. Mit dem Blut des Lammes und den Geboten, die ich bekommen habe, komme ich aber in den Bund. Und der Bund hat etwas mit Gott zu tun. Und all das wird mit Pessach viel deutlicher in Verbindung gebracht. Wir haben mit Ostern das Blut des Lammes, das für uns geopfert ward, das Blut des Lammes, das Lamm selber, das unschuldig für die Sünden dieser Welt, aber vor allem, es ist so leicht gesagt, die Sünden dieser Welt. Ich finde, wir müssen uns wieder echt Gedanken machen, ich bin die Welt, ich bin ein Teil dieser Welt. Er ist wirklich für mich persönlich gestorben. Und es geht häufig unter und die Jugend fängt an, das wieder zu begreifen, dieses persönliche Beziehung mit Jeschua, persönliche Beziehung mit Jesus, mit Gott dem Vater. Und ohne Heilig Geist geht das nun mal schlecht. Ja, also irgendwo haben wir da Probleme damit. Aber diese Verbindung zum Blut, zum Lamm, finde ich ganz wertvoll. Und das ist die Verbindung mit den messianischen Juden. Also ich kann eigentlich nur damit mit einem Satz zum Schluss ausführen, dadurch, dass die Juden, die jetzt Jeschua, die Jesus schon kennengelernt haben, die sofort in ihr hebräisches Denken zurückkommen, die sind sofort bei ihren Wurzeln. Die müssen nicht erst das Abgeschnittene, was viele, viele Christen heute suchen in der Bibel, das, was du vorhin gesagt hast, dieses Rückbesinnen auf die Bibel, dieses Rückbesinnen auf Wurzeln. Ja, wenn ich niemand habe, der mir sagt, was die Wurzeln sein könnten oder sind, dann werde ich da ein bisschen Schwierigkeiten damit haben. Dieses Thema haben die messianischen Juden nicht. Sie kennen Jeschua, sie kennen ihre Wurzeln, sie kommen schneller in die Fülle. Aber deswegen werden sie trotzdem, es ist echt traurig, weil von den Christen werden sie im Allgemeinen genauso wenig gekannt oder geliebt wie von den Juden, weil sie das Zwischenglied sind, ja. Die Juden wollen Jeschua noch nicht teilweise, also viele von denen, die diese Decke noch vor Augen haben oder die noch in einer alten Gesetzlichkeit drin sind, die wollen das nicht. Aber die messianischen Juden würden jetzt nicht Ostern feiern, weil sie wissen, ja, Auferstehung, ja, Blut des Lammes, all das stimmt, aber die Wurzeln sagen uns 3. Mose 23 fürs gesamte Volk Gottes, wir sollen seine Feste halten. Auferstehung ist alles mit dabei. Da haben wir wieder den Kreislauf des hebräischen Denken. Auferstehung in Jesus Christus ist ja paradox. Neues Leben, wir fangen neu an, wir fangen einen neuen Kreislauf an. Das hat nichts mit Inkarnation, nichts mit Esoterik zu tun, aber es bringt uns vielleicht mit diesem Abschlusssatz so ein kleines bisschen in die Verbindung, dass wir hier zusammengehören. Wir sind eine Familie. Und wir können voneinander lernen. Und das wäre mir am Herzen eigentlich als Abschlusssatz zu sagen.
Ich habe aber noch eine ganz kurze Abschlussfrage. Ja, wie werden Sie jetzt eher das Pessachfest nach jüdischem Ritus feiern?
Ich selbst werde Pessach feiern, ja, weil ich die Schönheit des Pessachfestes und das Gebot des Herrn ist für mich persönlich eben absolut maßgeblich. Das ist mir die erste wichtige Sache. Aber ich werde immer Jesus in der Auferstehung feiern, kann ich gar nicht anders. Das eine ist eine Erinnerung und wir haben ja die Aufforderung, aus Babylon herauszukommen. Also wir hätten eigentlich tatsächlich vor uns, direkt vor unserer Nase, nochmal so eine Art Auszug, aber mehr, das hat mehr mit dem Denken dann auch zu tun, mit Gewohnheiten zu tun, das hat mit Babylon zu tun. Aber ich persönlich und viele, die ich auch kenne, die haben Jeschua im Herzen, die haben die Auferstehung im Herzen, die haben die Verbindung im Herzen, aber dieses Ausziehen aus Altem, das ist das, was Pessach bedeutet. Ich ziehe aus etwas Altem aus. Heute ist es nicht mehr so, dieses Ägypten von damals, aber ich ziehe vielleicht aus alten Gewohnheiten aus. Ich ziehe vielleicht aus der ein oder anderen schlechten Manier aus und Jesus ist der Einzige, der mir dabei helfen kann, weil so verschiedene charakterliche und Denkgeschichten, die sind aus dem Unterbewusstsein gesteuert. Die kann ich alleine ohne Jesus nicht machen. Ich habe ja viel mit Trauma und Traumaheilung zu tun. Diese Art von Heilung kann ich nur mit Jeschua, nur mit Jesus erleben. Ich habe psychologische, psychotherapeutische Ausbildungen und habe wertvolle Hilfsmittel damit. Ohne Jesus Christus von Nazareth, der für mich, für uns gestorben ist, kriegen wir diese tiefen Wunden und Heilungen nicht hin.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Anne-Maria Malkusch. Dann wünschen wir Ihnen in der nächsten Zeit eine frohe Festzeit.
Ja, es schließt sich ja direkt mit Ostern an. Also ich feiere immer ein bisschen mehr wie ihr. Kann man ja auch nicht schlecht sagen.
Dann alles Gute, das Segen und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön, danke schön.
Ja, das war also die Sendung mit der Anna-Maria Malkusch. Wenn Sie die noch mal hören möchten, können Sie bei uns auch CDs bestellen auf Telefonnummer 043 501 22 33 über das Sekretariat. Oder Sie können es auch auf Podcast abladen über unsere Homepage www.radiomaria.ch. In 10 Minuten, circa um Viertel ab 11, geht es dann weiter mit dem aktuellen Stand und Infos über unser Fastenzeitprojekt. Der Pfarrer Thomas Rellstab und der andere Jakober werden Sie da weiter aufklären.
Madame Maria.
Die Sendung haben wir produzieren dank ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.